Hello, hello, in einer neuen Folge Hundeperspektiven. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Lina, Hundetrainerin und Verhaltensberaterin in Wien und online. Und ich freue mich sehr, heute über ein Thema zu sprechen, das gerade sehr, sehr präsent ist aufgrund der Jahreszeit. Und zwar das Thema Silvesterangst beim Hund bzw. Angst vor Knallgeräuschen beim Hund. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier bei mir knallt es schon jeden Abend mindestens einmal irgendwo in der Ferne. Und deswegen bin ich umso froher, dass ich mit meinem Hund dieses Thema erfolgreich austherapiert habe. Das heißt, er hatte eine ganz, ganz starke Silvesterangst und Knallkörperangst oder Knallgeräuschangst, die wir behoben haben. Und genau deswegen liegt mir dieses Thema so am Herzen und auch euch liegt dieses Thema am Herzen. Ich habe über Instagram auf meinem Account lina.rischer eine Frage bekommen, was man denn macht, wenn man mit dem Hund in einer Stadt lebt, wo es immer wieder knallt. Und das ist ein riesengroßes Problem. Wir starten aber wie immer ganz, ganz vorne. Und zwar möchte ich einmal kurz erklären, was denn überhaupt so eine Geräuschangst ist, was eine Silvesterangst ist. Also der Hund hat in der Regel entweder eine schlechte Erfahrung gemacht, so wie beim Pico. Also das heißt, es war ein lauter Knall direkt nebendran. Oder der Hund ist einfach von Natur aus ein bisschen geräuschsensibler. Ich sage es jetzt mal ganz, ganz einfach. Wenn neben mir irgendwie ein lauter Knall ertönt, dann ist mir das auch nicht wurscht. Ja, also dann bin ich jetzt auch nicht so, ah ja, okay, just another, sondern dann denke ich mir, okay, alles klar, da ist irgendwie schon Gefahr und vielleicht sollte ich dann mal schauen, was da ist. Und genauso ist es beim Hund auch. Es wird einfach das Stresssystem aktiviert, wenn ein lauter Knall ertönt. Und das Problem bei Knall ist einmal, also wenn es jetzt ein sehr lauter Knall ist nebendran, dann ist das oft einfach sehr, sehr, sehr laut für die Hunde, weil die hören ja noch besser als wir. Und das andere ist, dass das aber häufig genau an jenen Abenden entsteht, wo es eben sehr viel und sehr laut knallt. Und zwar an den Silvesterabenden in der Regel. Was ich gar nicht so selten höre, ist, dass Hunde da gar kein Problem damit haben und dass alles gut verlaufen ist. Man hat sich da gar keine großen Gedanken gemacht über Silvester. Und dann kommt aber Silvester Nummer 2 oder Silvester Nummer 3 und plötzlich zeigt der Hund ja doch eben Angst vor Knallgeräuschen. Und in der Regel, wenn man da nichts macht oder nicht frühzeitig schon einlenkt, dann ist das Problem, dass das sich sensibilisieren kann, also dass das von Mal zu Mal schlimmer wird. Das heißt, es ist total wichtig, dass man eben früh genug darauf schaut, dass der Hund so eine Angst gar nicht erst entwickelt. Weil das Problem an Silvester und eben an Feuerwerken ist, dass eben der Knall einmal ertönt und nochmal ertönt und nochmal ertönt und plötzlich wird das wie so eine Reizüberflutung für den Hund und er weiß nicht, wie er diesem Reiz entkommen kann. Also stellt euch mal vor, ihr seid in einer bedrohlichen Situation, es ertönt irgendwie ein sehr lauter Knall irgendwo an einem öffentlichen Ort, wo ihr seid und dann rennt ihr in eine andere Richtung und plötzlich kommt auf der anderen Seite dann aber auch ein Knall und dann rennt ihr wieder in eine andere Richtung und ihr könnt aber nicht mehr flüchten und entweichen und das ist das Blöde, weil wir können ja Silvester einordnen. Wir können ja sagen, ach so, ja, das sind ja die Silvesterraketen. Ja, ich meine, das ist für uns einfach, wir sind so sozialisiert. Leider muss ich jetzt manchmal schon sagen, aber also ich finde Feuerwerk was Schönes, optisch Schönes, ja, aber es ist einfach für die Wildtiere, für unsere Hunde, für manche Menschen auch total traumatisierend, retraumatisierend oder einfach nur ganz, ganz schrecklich. Und das, ja, also wir sind aber so sozialisiert und wir können das in der Regel einordnen, aber die Tiere eben nicht. Und sie sensitivieren eben häufig auf diese Knallgeräusche. Das heißt, nichts anderes als je häufiger der Hund die Erfahrung macht, da kommt ein Knall und er kann diesen Reiz nicht kontrollieren. Also das heißt, er kann irgendwie nicht dem entschwinden, desto sensibilisierter wird er auf die Ankündigung von diesen Knallern. Und was ist die Ankündigung vom Knaller? Naja, das entscheidet leider immer das Gehirn des Hundes. Und was der Hund damit verknüpft, das ist das, was wir Verknüpfungslernen nennen, das wissen wir nicht. Aber verknüpfen bedeutet in dem Fall, also im Falle von Angst, eigentlich nur, dass das Gehirn des Hundes irgendwie versucht, diesen Reiz zu kontrollieren. Also zu sagen, hey, wo kommt denn jetzt dieser Reiz? Wie kann ich denn jetzt herausfinden, wo da wieder ein Knall kommt, um das zu vermeiden? Und dann verknüpft das Hundegehirn vielleicht die Umgebung, also vielleicht den Park, wo ihr dann spazieren wart, wo es geknallt hat. Vielleicht, ist bei uns übrigens so gewesen, erzähle ich gleich noch, dann verknüpft das Hundegehirn vielleicht irgendwelche Gerüche, irgendwelche Umgebungen, irgendwelche Geräusche, also andere Geräusche, sowas wie Raketenzischen, Gerüche auch gar nicht so selten, eben dieses der Geruch von Knallkörpern. Oder eben was ganz Willkürliches. Und das kann halt wirklich zum riesengroßen Problem werden, weil Hunde sind auch sehr, sehr gute Ortsverknüpfer. Und wenn Hunde Orte verknüpfen, dann kann das richtig, richtig mistig werden. Und ich erzähle euch dazu mal meine Geschichte. Mein Hund Pico hat das erste Silvester eigentlich ganz gut überstanden, das zweite auch. Wir haben natürlich sehr stark darauf geachtet, dass wir nicht mit Pico in die irgendwo Feuerwerk anschauen gehen oder so. Also ich meine, das ist ja, das höre ich des Öfteren und ich muss sagen, ich bin da wirklich ein Gegner davon, weil man kann nie wissen, wie der Hund darauf reagiert. Das heißt, ich bin mit dem einfach ins Abstellkammerl gegangen an seinem ersten Silvester und der hat da einfach richtig geiles Fleisch bekommen und ich habe mit ihm Übungen gemacht, die ich sonst mit ihm auch mache und ich sage es euch, wie es ist. Das erste Silvester hat er fast gar nicht mitbekommen, weil wir in einem abgedunkelten Raum waren und lustige Übungen gemacht haben und natürlich hat er sich gewundert, wie es knallt und was da ist und so. Aber er hat es ganz gut überstanden. Und das zweite Silvester, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, das war ähnlich. Und dann hatten wir aber leider eben ein ganz, ganz, ganz blödes Ereignis. Und dieses Ereignis war in München. Da war der sogenannte Sommernachtstraum. Und der ist in den Jahren zuvor eben immer erst um 21 Uhr gestartet. Und ich war an dem Tag, wusste ich das schon, aber ich wusste ja, okay, es ist erst 18 Uhr, da kann ja noch gar nichts sein. Und bin mit dem Pico in den Olympiapark spazieren gegangen, wo wir ja damals gelebt haben in München. Und da war alles fein und wir hatten einen schönen Spaziergang. Ich habe noch Videos gemacht, hatte ich auch neulich auf Instagram gepostet bei mir. Und dann habe ich ihn wieder angeleint, weil Richtung Straße leine ich natürlich immer wieder an. Und ich kann das wirklich nur empfehlen, denn das kann im Fall der Fälle Leben retten. Und das hat es tatsächlich getan, weil ungefähr 2 Minuten später waren wir auf dem Weg in Richtung Straße und sind dort gegangen und plötzlich ging eine Detonation los, muss ich schon fast sagen. Es hat sich nicht angehört wie ein normales Feuerwerk, sondern es war ein riesiger lauter Knall, der tatsächlich so laut war, dass Menschen stehen geblieben sind. Also es war nicht so, dass nur mein Hund darauf reagiert hat, sondern es war wirklich so, dass Menschen angewurzelt stehen geblieben sind in die Richtung und haben geschaut und haben sich gedacht, okay, gehen wir da jetzt weiter. Und mir war das auch sehr gruselig, es war wirklich sehr laut. Und der Pico hat leider eine Panik-Angstreaktion gezeigt. Er ist so zusammengezuckt und sofort in den Fluchtmodus gegangen, ist in die Leine gerannt und ist weggerannt und ich bin ihm nur hinterher gerannt, weil er wirklich, also dieses kleine 11,5 Kilo Dingsi kann richtig stark Zug aufbauen und wir sind da wie beim Mantrailing eigentlich so aus dem Geschehen rausgelaufen und ich war selber ein bisschen perplex und der Hund hatte so Angst und was eh ganz wichtig ist, also wenn der Hund in so einer Situation ist, dann geht man natürlich raus aus dem Geschehen. Ja, das ist wirklich das Allerschlimmste, was man machen kann in so einer Situation, ist stehen zu bleiben und irgendwie so zu tun, als wäre nichts, weil der Hund sieht das halt anders in dem Moment. Was ich ein bisschen falsch gemacht habe, ich hätte wahrscheinlich nicht so schnell laufen sollen, sondern einfach ganz normal gehen sollen. Aber es hat in dem Moment ehrlich gesagt gar keinen Unterschied gemacht, weil der Hund war einfach in, ja, wie ich immer sage, in der roten Zone, also einfach komplett in einem Modus, wo er nicht mehr denken konnte, sondern nur noch flüchten wollte. Er hat sich eingekotet auf dem Weg und ich musste ihn dann auch tragen, weil er so gezittert hat. Ich musste ihn dann heimtragen. Und das Problem war leider, dass er diesen Ort verknüpft hat. Und in den folgenden Tagen, Wochen und Monaten hatten wir es ganz, ganz, ganz schwer, irgendwie wieder in die Richtung zu kommen. Also es war eigentlich nicht so wirklich möglich. Und natürlich jegliches Knallgeräusch, also war sensibilisiert. Also er hat auf diese Motorräder, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn die Motorräder so zu Krach machen, also wenn da die Zündung irgendwie, ich bin keine Spezialistin, das weiß sicher jemand besser als ich, wenn das so, die Fehlzündung nennt man das, glaube ich, genau. Dann, wenn das so gekracht hat, der hat wirklich gezittert, der hat diesen Ort verknüpft, bei jedem lauten Geräusch ist er zusammengezuckt und er hat teilweise auch richtige Panikattacken gekriegt an anderen Orten, weil ich eben nicht weiß, was er da alles mitverknüpft hat. Ja, und das war dann so ein Zustand, wo ich dann erstens einen Trainingsplan entwickelt habe und zweitens eine Verhaltenstierärztin mit ins Boot geholt habe, weil es zu dem Zeitpunkt schon so generalisiert war, also schon so ausgeweitet war, diese Angst, dass da einfach etwas her musste, was ihm so ein bisschen diesen Grundstress und diese Grundanspannung nimmt. Und genau, das hat sehr, sehr gut in unserem Falle funktioniert. Achtung, ich bin keine Verhaltenstierärztin. Achtung, Medikamentengabe ist ganz, ganz wichtig, immer abzusprechen. Und das ist natürlich nicht der allererste Schritt. Auf das möchte ich hier heute auch gar nicht so eingehen, sondern ich möchte eigentlich auch ein bisschen darauf eingehen, was man denn so beachten muss bei einer entweder sich entwickelnden Geräuschangst oder einer vorhandenen Geräuschangst. Also wenn noch keine Geräuschangst vorhanden ist, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man immer, wenn es knallt, einfach eine Riesenparty draus macht, ja, und das eben nicht ignoriert und vor allem auch die ersten Anzeichen einer Angst gut erkennt. Der Hund friert ein, der Hund schaut irgendwie, der Hund legt die Ohren an, der Hund senkt gleich die Rute ab. Ja, das sind alles Anzeichen dafür, dass er das jetzt nicht toll fand. Und dann muss ich umso mehr danach eine Party feiern und umso früher muss ich mit dem Training anfangen. Und das ist natürlich auch Teil des Trainings, dass man danach eine Party feiert und Kekse schmeißt und was weiß ich. Aber man kann da schon frühzeitig wirklich auch mit Training, mit Gegenkonditionierung, Desensibilisierung anfangen. Und das ist ganz, ganz besonders wichtig. Auch wenn man erst ganz am Anfang steht von dieser Geräuschangst. Und es gibt bestimmte Rassen, die da einfach prädisponiert sind. Das heißt, die haben einfach eine Prädisposition, eine genetische Veranlagung, dass sie eben sehr geräuschempfindlich sind. Stichwort Hütehunde, aber auch eben, ja, ich habe häufig, sehr, sehr häufig Tierschutzhunde im Training und eben eher ängstliche Kandidaten und das sind dann halt auch häufig Hunde, die deine Geräuschangst entwickeln. Denn Angst ist grundsätzlich nichts Verkehrtes, also beziehungsweise Furcht. Man unterscheidet da eigentlich zwischen Furcht und Angst. Furcht ist eigentlich was, was berechtigt ist sozusagen und überlebenssichert. Ja? Also wenn ich jetzt, wenn neben mir ein lauter Knall losgeht in irgendeiner Umgebung, wo ich das nicht erwarten würde, ja, dann fürchte ich mich zu Recht, weil dann ist da ja was, was mein Leben bedrohen könnte. Was dann eben nicht mehr lebensbedrohlich ist, ist zum Beispiel, ja, wenn der Hund einen Geruch oder eine Umgebung oder irgendwelche anderen Sachen damit verknüpft, da spricht man dann von einer Angst. Das heißt, der Hund hat dann verschiedenste Sachen damit verknüpft. Aber grundsätzlich ist mal eine Furcht nichts Verkehrtes. Und mein Hund hat sich gerade neben mich gelegt. Und das ist auch eben was Sinnvolles. Und deswegen sind häufig Hunde aus dem Tierschutz eben etwas, ja, ich sag mal, etwas vorsichtiger, weil sie eben, wenn sie zum Beispiel auf der Straße gelebt haben, eben ja, eine Angst bzw. eine Furcht eben überlebenssichernd ist. Und deswegen, es ist grundsätzlich alles schon, hat das einen Sinn. Nur für uns in unserem Alltag ist es halt sehr belastend und für den Hund natürlich auch. Ich habe es gerade schon gesagt, dass der allerwichtigste Punkt im Training ist, dass man diesen Knallgeräuschen eine positive Bedeutung gibt oder dem Hund das so beibringt, dass er sagt, ach so, ist ja nur ein Knall. Ja, das heißt, eine Desensibilisierung macht. Das habt ihr sicher schon mal gehört. Das mache ich im One-to-One-Coaching sehr, sehr individuell. Also es geht am Ende darum, dass der Hund sich gut fühlt, dass er positive Emotionen empfindet oder zumindest neutral gestimmt ist dem Knall gegenüber. Und das erreiche ich, indem ich eben, ich sage immer, diesen Reiz einfach umprogrammiere. Und so einfach ist es natürlich nicht. Es ist immer einfacher, wenn ich sehr, sehr gut Glücksgefühle im Hund herstellen kann. Ja, also das ist die Basis sozusagen dafür. Also ich muss mit dem Hund irgendwie was Schönes erzeugen und dann muss ich systematisch eben dieses Schöne dann in Momenten verabreichen, wo ein Knall ertönt. Also das ist jetzt mal so ganz rudimentär gesprochen, aber es ist die Basis des Trainings. Und ich habe das wirklich schon so, so unterschiedlich auch trainiert, aber das ist ganz wichtig. Und was auch ganz wichtig ist, ist, dass der Hund generell Sicherheit in seinem Leben erfährt. Je unsicherer ein Hund ist, desto aufgeregter ist er in der Regel in Alltagssituationen, desto mehr negative Emotionen sind in der Regel in seinem Gehirn und das ist keine gute Basis. Also die Basis muss natürlich stimmen, dass der Hund sich allgemein in seinem Leben sicher fühlt. Und es gibt eben Hunde, die sind da ein bisschen sicherer von Natur aus. Es gibt Hunde, die sind ein bisschen weniger sicher von Natur aus. Aber ich kann da schon sehr, sehr viel dazu beitragen. Ich kann mit meinem Hund Mutmachübungen machen. Ich kann mit meinem Hund Entspannungstraining machen. Und ich kann vor allem darauf achten, dass der sich bei mir im Alltag wohlfühlt. Und auch das ist was total Individuelles, was ich im One-to-One einfach immer individuell bespreche und anpasse. Zum Thema Sicherheit und Geborgenheit gehört natürlich auch das Thema Gesundheit. Ich kann es nur immer wiederholen, wenn ein Hund natürlich irgendwelche Schmerzen hat, dann sind Geräusche viel, viel, viel heftiger, als wenn er jetzt keine Schmerzen hat. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Kopfschmerzen hattet und dann hat es irgendwo ein lautes Geräusch gegeben oder Baustellenlärm oder irgendwie laute Musik oder so. Man ist da wesentlich dünnhäutiger und unterschätzt das nicht. Es gibt wirklich viele Hunde auch, die Geräuschängste haben, die unter Schmerzen leiden und auch oft unter unerkannten Schmerzen leiden. Und es fängt übrigens an bei Bauchschmerzen und Magenschmerzen. Also es geht nicht immer nur um die großen Schmerzen, was weiß ich, Hüfte und was man so kennt beim Hund, sondern es geht wirklich auch um die kleinen, in Anführungsstrichen kleinen Sachen. Auch so Sachen wie Allergien, Juckreiz und so weiter spielen da auch ganz, ganz stark rein. Auch das bespreche ich in der Regel nochmal im Detail und bin da natürlich darauf spezialisiert, das zu sehen beim Hund, ja, also was da dann vielleicht Thema sein könnte. Deswegen gibt es ja bei mir auch den Anamnesetermin, das habe ich in meiner letzten Podcast-Folge aber ausführlich erzählt. Genau, also ich habe gerade schon gesagt, Sicherheit und Nähe sind ganz, ganz wichtig, weil das ist nämlich häufig ein Mythos, dass man dem Hund keine Sicherheit und keine Nähe geben darf. Nee, ignoriere den Hund. Weil sonst denkt er, das ist ganz schlimm. Und ich unterscheide da immer ein bisschen detaillierter. Ich finde, oft gibt es in der Hundewelt so Schwarz-Weiß-Aussagen. Und natürlich sollst du nicht da sitzen und sagen, oh mein armer Kleiner, es ist gerade so schlimm. Ja, natürlich, aber wer macht das denn? Ja, sondern man sollte einfach da sitzen mit dem Hund und sagen, hey, ist alles in Ordnung, kannst dich an mich ankuscheln. Und viele Hunde kommen auch von alleine. Und es gibt da manchmal den Tipp, schick den Hund weg oder geh weg oder so, mein Gott. Also ich weiß nicht, wer solche Sachen noch macht heutzutage, aber es gibt's. Und da ist einfach ganz wichtig, dass der Hund natürlich Schutz bekommt in solchen Momenten. Sei es in einem Knallerlebnis draußen, sei es beim Knallen drinnen, ganz wichtig. Dann ist es natürlich sinnvoll, wenn der Hund einen Rückzugsort hat, für jetzt so Silvesterereignisse zum Beispiel, also dass er einfach weiß, okay, ich kann mich dahin zurückziehen und da kann ich diesem Knallen etwas entfliehen. Wenn man das nicht gewährleisten kann in der eigenen Wohnung, sodass der Hund sich diesen Knallgeräuschen und auch den Lichtern und so entziehen kann, also dass man die Vorhänge zuzieht oder die Rollos runterlässt, dann ist es sinnvoll, jetzt für diese Nacht auch mal vielleicht für ein Jahr einfach zu verreisen, an den Flughafen zu fahren zum Beispiel, ist immer ein ganz guter Tipp. Da gibt es entweder Hotels oder man kann einfach nur sich am Flughafen aufhalten oder um den Flughafen herum auf der Autobahn fahren. Das sind immer ganz gute Möglichkeiten, um diese Peaks einfach abzufangen, also diese Silvester-Nacht-Peaks meine ich jetzt mit sehr, sehr viel Knallgeräuschen. Aber das sind ja jetzt nur die Vermeidungsstrategien. Was dann eben ganz, ganz wichtig ist, ist über die Zeit eben mit dem Hund zu trainieren. Und ich empfehle eigentlich immer schon Anfang des Jahres anzufangen. Ich habe ein Beispiel für euch. Also ich habe mit einer Kundin, mit ihrer Russell Terrier Hündin angefangen, im Februar zu arbeiten. Und dann haben wir uns eben um Desensibilisierung, um Gegenkonditionierung, um Mutmachübungen, um den Alltag, um die Gesundheit, um, was haben wir uns noch gekümmert, um Frust, ja, weil solche Sachen spielen nämlich auch alle da mit rein, ob ihr es glaubt oder nicht. Und deswegen, ich kann es gar nicht anders sagen, ich mache das sehr, sehr individuell. Weil klar, wenn der Hund die ganze Zeit frustriert ist, dann ist er angespannter. Und wenn er angespannter ist, wenn ein Hundekörper angespannter ist, dann kippt er schneller von den Emotionen her. Dann kippt man schneller in positive Emotionen, in Aufregung, aber dann kippt man auch schneller in negative Emotionen. Und das wird häufig auch sehr, sehr unterschätzt, dass ein entspannter Hund wirklich auch extrem wichtig ist, dass der eben nicht in diese Emotionen so reinkippt. Dann brauche ich natürlich Strategien, wie hole ich meinen Hund raus, wenn es denn doch mal knallt. Das war die Frage, die mich über Instagram erreicht hat. Und zwar, was mache ich in einer Stadt, wo immer wieder Knaller unvorhergesehen eben stattfinden? Und da brauche ich eine Notfallstrategie, die ich auf meinen Hund anpasse. Ich kann euch ja sagen, was ich mit meinem Hund gemacht habe. Ich hatte immer eine Packung Nassfutter mit dabei und habe einfach diese Packung Nassfutter dann in dem Moment gegeben, in dem es geknallt hat. Aber, großes Aber, jetzt höre ich nämlich schon ganz viele Menschen sich denken, nee, das geht ja gar nicht in der Situation, das kann der gar nicht, das wird der nicht fressen in der Situation. Ja, meiner auch nicht am Anfang, weil das ist Teil des Trainingsplans. Ich muss das üben, dass mein Hund, und ich kann das üben, dass mein Hund in solchen Situationen Futter nehmen kann. Und das geht eben über das kontinuierliche Training, über diesen systematischen Desensibilisierungs- und Gegenkonditionierungsplan und über dieses, ich gebe dem Knallen eine neue Bedeutung und auch über Übungen. Also wenn dein Hund jetzt besonders mäkelig frisst draußen oder sehr schnell angespannt ist und eben deswegen kein Futter mehr nimmt, darüber habe ich übrigens auch schon mal eine ganze Folge gemacht, dann kann man auch daran arbeiten. Also du siehst schon, wie individuell dieses Thema ist und ich würde es wirklich nicht ausklammern. Ich würde es wirklich angehen und ich würde es auch individuell angehen, weil die meisten haben sicher schon gehört, ja, man baut ein Entspannungssignal auf. Ja, mache ich auch. Ich arbeite gerne mit einer Musik für drinnen zum Beispiel, dass man wirklich ein Entspannungssignal aufbaut und dem Hund beibringt. Schau mal, wenn diese Musik läuft, dann bist du total entspannt. Es hat zwei Vorteile. Einmal, dass man eine klassische Konditionierung hat, also eine Verknüpfung von einem Sound mit Entspannung. Ich vergleiche das immer mit so Songs, die wir in schönen Momenten hören, ja, und wenn wir sie dann wieder hören, dann sind wir einfach schon tiefenentspannt, also eben, oder vielleicht tiefenentspannter als sonst. Oder das geht mit anderen Gefühlen natürlich auch. Es gibt auch Songs, die uns an was Fröhliches erinnern oder an was Trauriges oder so, ja, aber das Ziel in dem Fall ist halt Entspannung und genauso kann man das mit dem Hund eben auftrainieren oder beziehungsweise halt assoziieren. Und das hat den zweiten Vorteil, dass eben eine kleine Geräuschkulisse da ist für diese Abende, die eben sehr, sehr stark knalllastig sind. Und ja, also auch das mache ich natürlich und es ist ein ganz, ganz umfangreicher Plan. Und was auch eine Rolle spielt, sind natürlich, wenn schon eine Geräuschangst da ist, dass man an den Orten arbeitet, wo die Knalle stattgefunden haben. Und auch das ist individuell. Ich hatte schon Hunde im Training, die null Ort verknüpft haben, also die den Ort überhaupt gar nicht mit verknüpft haben, die wirklich nur das Geräusch mit verknüpft haben, vielleicht den Geruch oder bestimmte Situationen, bestimmtes Verhalten von Menschen. Aber ich habe auch sehr viele Hunde im Training gehabt, die eben Orte mit verknüpft haben, wie mein Hund. Und das ist wirklich ein riesengroßer Mist. Also wenn man dann nicht mehr in eine Richtung kommt und der Hund sich sperrt, dann muss man eben so Sachen machen wie, ja, diese Orte wieder mit was Positivem belegen, Verhaltensstrategien beibringen, wie der Hund sicher an diese Orte wieder mit reinläuft. Also ich mache da gerne zum Beispiel mal ein Target-Training oder eben ja ein Sicherheitsverhalten, was ich da aufbaue. Also dass der Hund wirklich lernt, zuverlässigst ein Verhalten anzuwählen. Und ich sage immer anzuwählen, weil das Gehirn wirklich so, so gut trainiert werden muss, dass der Hund das in den schwierigsten Situationen abrufen kann. Und das wird auch häufig unterschätzt, wie gut man einen Hund trainieren kann, dass der wirklich in einer Situation Verhalten abrufen kann. Auch das höre ich relativ häufig, nee, das kann der in der Situation gar nicht. Ja, aber man kann es trainieren, dass es in der Situation dann kann. Aber auch da wieder ein großes Aber, das braucht Vorbereitung. Und deswegen empfehle ich jeder Hundehalterin, jedem Hundehalter, das Thema Knallkörperangst oder Knallangst, Silvestervorbereitung anzugehen und nicht auszuklammern, nur weil es jetzt noch kein Problem ist. Es gibt auch Hunde, die erst mit 8 Jahren eine Silvesterangst entwickeln, weil sie plötzlich Rückenschmerzen haben und das dann ein Thema wird. Ja. Und deswegen lieber früher reingrätschen, als dann sowas zu haben wie wir. Wir haben Jahre gebraucht, bis das wieder wirklich okay war. Und wir sind mittlerweile aber an dem Punkt, wo der Pico sich einfach bei einem Knall freudig zu mir umdreht. Ich kann es an einem Beispiel benennen. Ich war gestern mit dem Pico draußen, abends, und nur noch schnell eine Pieselrunde. Und ich hatte keine Leckerlis dabei. Ich hatte nur ein Pipisackerl, ein Gacksackerl mit dabei. Und Pipisackerl, sage ich schon. Und bin rausgegangen mit ihm an der Leine und dann bombt das da. Also ich weiß auch nicht, was die Leute da zünden, ehrlich gesagt, aber dann knallt das und er schaut mich einfach nur an. Also es ist sowas von behoben. Er schaut mich einfach so an. Ich so, hab heute keine Leckerlis dabei. Und er schaut weiter und geht einfach weiter und geht einfach pieseln in die Richtung des Knalls. Also ich bin so unglaublich stolz, dass wir das so gut hingekriegt haben. Es ist einfach so cool und natürlich gibt es da auch Stolpersteine und natürlich muss man sich das individuell anschauen, ja, was da wichtig ist und wie man den Hund individuell eben trainiert und individuell entspannt und für dich und deinen Hund da Wege findet. Wichtig ist, das Thema ernst zu nehmen und vor allem auch sich Unterstützung zu suchen. Ich kann es leider nur sagen, ich meine, ich bin Hundetrainerin, Verhaltensberaterin, schon klar, dass ich das empfehle, aber ich würde es nicht empfehlen, wenn ich es nicht so meinen würde. Und es lohnt sich so. Die Kundin, mit der ich im Februar angefangen habe, die hat jetzt fast kein Thema mehr. Die ist super gut vorbereitet auf Silvester. Ich freue mich schon so auf ihren Bericht. Ich bin schon ganz gespannt. Ich glaube, wir haben da wirklich eine sehr solide Basis gelegt über die letzten Monate. Wir haben uns, glaube ich, eigentlich nur einmal im Monat, wenn nicht alle 2 Monate gehört. Aber ich empfehle in der Regel schon so einmal im Monat. Und ja, Notfallstrategie für Silvester sollte man sich halt jetzt zu diesem Zeitpunkt auch überlegen. Ich habe ja schon ein paar Möglichkeiten genannt vorher, denn tatsächlich ist es Anfang November schon sehr, sehr knapp damit anzufangen. Aber wenn du diese Folge vielleicht erst später hörst oder nach Silvester, dann empfehle ich dir gleich damit anzufangen. Du kannst gerne bei mir auf der Website vorbeischauen, linarischer.com. Ich mache das sehr viel auch im Online-Training und ich freue mich, wenn du mich kontaktierst. kontaktierst. Ich hoffe, ich konnte ein paar gute Einblicke geben in dieses Thema und ich wünsche dir jetzt schon ein gutes Silvester mit deinem Hund. Kommt gut ins neue Jahr. Mich hört man natürlich noch einmal hier nächsten Monat, aber mit einem anderen Thema. Und genau, ich wünsche dir erstmal alles, alles Liebe bis zur nächsten Folge. Schau gerne auf meinem Instagram vorbei und bewerte meinen Podcast, wenn er dir gefällt. Ich poste dir alles in die Shownotes und freue mich auf die nächste Folge. Bis bald. Ciao.